mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Liebe Freunde der gepflegten Hörunterhaltung, wir sind's, eure Freunde Clemens und Babsi. Servus, Clemens.
Hallo.
Und wir haben einen sehr jungen, man möchte sagen, aufstrebenden jungen Mann bei uns im Gespräch. Die Rede ist von Jochen Schropp.
Der perfekte Talkgast, oder? Was der frei von der Leber alles rausgequatscht hat, trägt die Unterhosen von seinem Mann, kann nicht rechnen, Skandal in Thailand, von dem noch niemand was wusste. Nach dieser Ausgabe ist einiges los, würde ich sagen.
Absolut. Warum Jochen Schropp nicht in Thailand einreisen darf, das erzählt er uns. Sehr lustige Geschichte. Ja. Und dass so richtig Besinnlichkeit manchmal nicht aufkommt, weil er sich an Weihnachten in Südafrika einfach ein Stück Fleisch auf den Grill haut, richtig, bei 30 Grad. Sehr lustiges Gespräch.
Ja.
Und ich mag den eh gerne. Ich finde den eh super, weil der ist, finde ich, so ein, wie soll ich sagen, der ist geländegängig. Mit dem kannst du eigentlich alles machen, kannst alle Themen besprechen,
das
und
stimmt.
Ich finde, der hat eine vernünftige Einstellung.
Super Typ, wirklich. Super Gespräch, super Typ.
Dann hören wir doch mal rein. Heute mit den Waffeln einer Frau mit Jochen Schropp. Ladies and Gentlemen, heute ist ein großer Tag, denn ich habe einen Mann hier in der Leitung bei mir, von dem ich ganz sicher weiß, dass ich mich sehr gut mit ihm unterhalten werde. Jochen Schropp ist endlich da.
Hallo Barbara, ich freue mich auch. Es ist wirklich Zeit. Wie lange machst du diesen Podcast jetzt schon? Ich bin fast ein bisschen beleidigt gewesen.
Ja, oder? Und wir immer so Jochen Schropp, nee, noch nicht, der ist noch nicht reif. Hab ich immer gesagt. Er ist noch nicht. Lasst uns noch ein bisschen warten.
Der kann noch nicht frei sprechen, lass ihn noch mal kurz spielen gehen.
Aber du, vielleicht kannst du das nochmal erzählen, weil du weißt es, glaube ich, ganz genau. Wir kennen uns schon sehr, sehr, sehr lang, weil wir eigentlich ja wirklich fast zeitgleich miteinander angefangen haben.
Ja, wirklich? Ich habe das Gefühl, du hattest noch ein bisschen früher angefangen, aber ich weiß es nicht. Also, du
warst okay.
Nein.
Ich bin ein bisschen älter. Aber tatsächlich haben wir mal gemeinsam ganz am Anfang so ein Casting gemacht.
Wir haben ein Casting gemacht. RTL wollte, wie ja alle immer alles kopieren wollen, die wollten eine Friends-Sitcom machen und ich war schon besetzt und sie haben eine Frau für mich gesucht. Und du bist mit mir gecastet worden an einem Tag, wo ich sehr, sehr viele Frauen gesehen habe. Und du kamst rein. Ich habe mich natürlich total gefreut, weil ich damals absoluter Fan von Blondes Gift war. Und dann war da so ein schöner Tisch aufgebaut mit Leckereien. Du kamst rein und sagtest, für wen ist das denn? Und dann habe ich gesagt, ach, das ist beim Casting ganz, ganz oft so. Mittlerweile leider nicht mehr. Aber damals gab es halt noch was zu essen.
Gab es noch was zu essen.
Verpflegung. Und dann hast du dir da so ein halbes französisches Baguette aufgeschnitten und mit Brie belegt und das schön gegessen vor unserer Szene. Und danach sind wir rausgegangen und da hast du gesagt, ich glaube, das war nichts. Ach, weißt du was, jetzt nehme ich mir das andere halbe auch noch mit. Und dann hast du dir da wieder Käse draufgelegt und bist gegangen. Und das fand ich
eigentlich
toll.
Ganz lustig. Aber ich hatte recht, es wurde nichts. Also mich haben sie auf jeden Fall nicht genommen.
Wir haben einen Pilot gedreht, der war so schrecklich. Also ich bin ehrlich gesagt froh, dass es nichts geworden ist. Und du kannst auch sehr froh sein, dass du, dass der Kelch in dir vorübergegangen ist.
Findest du nicht auch, dass wenn wir jetzt auf unsere Karrieren zurückblicken, die ja dann doch auch schon 20 Jahre irgendwie so wären, dass man eigentlich vor allem um die Sachen froh ist, die man nicht gemacht hat?
Ganz oft ist das so. Und manchmal denke ich aber auch, während ich was mache, warum habe ich das eigentlich zugesagt? Und dann ist es aber zu spät. Oder? Also ich meine, du machst ja auch oft Veranstaltungen. Wie oft steht man da auf irgendeiner Bühne und denkt sich, was rede ich hier eigentlich gerade und warum?
Also ich kriege ja oft, also ich muss sagen, ich habe jetzt mit den Veranstaltungen, wo ich mich das sehr häufig frage, da habe ich ein bisschen aufgehört.
Ja.
Das habe ich nicht mehr ganz so häufig, aber ich kriege oft die Resonanz von anderen, die immer noch davon ausgehen, dass ich in Dinge wie zum Beispiel die Sendung mit Thomas Gottschalk und Günther Jauch, dass ich da in irgendeiner Form körperlich reingezwungen werde. Weißt du, die unterstellen mir immer, sie wollen das doch sicher alles auch nicht, was da passiert.
Ach so.
Also die Leute glauben immer noch an das Gute, die glauben auch daran, dass ich dazu gezwungen werde, bestimmte Dinge anzuziehen und so. Die sagen dann immer, wer sagt ihnen denn immer, was sie anziehen müssen und so. Und dann sage ich, tut mir leid, ich suche mir das selber raus. Und die gehen auch davon aus, dass vieles eben nicht auf freiwilliger Basis ist.
Stimmt. Das ist dann, ich weiß nicht, ob das ein Schutzmechanismus ist und ob der gut für uns ist, aber manchmal will man ja dann auch einfach sagen, mein Gott, also ich ziehe mich sicherlich so an, wie mir das gefällt und warum wertest du jetzt meine Klamotte? Also mich nervt das ja dann manchmal auch. An schlechten Tagen, an guten Tagen kann ich drüber lachen.
Wobei, auf der anderen Seite denke ich mir, wir machen auch Fernsehen und dann ist es auch in Ordnung, weil da gucken die Leute hin und ich meine, du, wenn ich irgendwo, ich habe ja auch oft bei bestimmten Events auch extreme Sachen an, ja, und dann nehme ich auch vorher schon in Kauf, dass da werden halt hälftig werden Kommentare kommen und genauso ist es dann auch. Also die einen schreiben, fantastisch sehen sie aus und wirklich direkt drunter dann, wer wie aus der Altkleidersammlung und wer hat ihnen das schon wieder rausgelegt, sie sollten sich schämen und so, ja, also man man kann es auch nicht jedem recht machen, das tatsächlich. Stimmt. Liest du alles?
Nee, eigentlich nicht. Also ich muss auch wirklich sagen, es tut mir auch nicht gut. Also manchmal ärgere ich mich dann auch richtig. Also jetzt bei einer Klamotte oder sowas ist es mir egal. Aber bei manchen Sachen, wo ich mir dann wirklich Gedanken über ein Thema mache oder mir wirklich Gedanken darüber mache, wie ich mich mit dem Thema auseinandersetze und dann kommt trotzdem Kritik, dann ärgere ich mich manchmal so ein bisschen. Also ich versuche es nicht zu lesen. Wobei ich sagen muss, bei mir in den Kommentaren ist es insgesamt sehr nett. Und ich habe aber auch irgendwann mal eingestellt, dass man nur kommentieren kann, wenn man mir folgt. Und das checken viele schon nicht. Das heißt, Leute, die mir sowieso nicht wohlgesonnen sind, denken, sie könnten bei mir nicht kommentieren. Aber das ist nur, weil sie mir nicht folgen.
Ach, das ist ja toll. So zwingt man die Leute in die Knie.
Ja, genau. Ja. Und nächster Step ist dann, sein Profil auf privat zu stellen. Das ist dann der nächste Step. Aber so weit bin ich noch nicht.
Nee, das können wir uns auch noch nicht leisten, ehrlich gesagt. Nee. Weil auf Privatstellen heißt da, dass jeder, der dir folgen will, muss dir dann eine Anfrage stellen, ja, oder wie?
Die Zeit habe ich auch nicht.
Nee, um Gottes Willen. Das brauchst du ja jemand, der das bearbeitet. Ja. Tatsächlich. Du hast aber oben auf deinem Instagram-Profil hast du stehen, fuck the fakers. Das fand ich irgendwie ganz lustig. Überhaupt fand ich deinen Namen auch sehr lustig. Fuck the fakers, was meinst du damit?
Naja, also ich muss sagen, es gibt immer wieder Fake-Profile von mir, wo ich mich frage, warum eigentlich? Also entweder jemand, der mit meinem Namen andere Leute anschreibt und dann so ganz hochtrabend, sie sind ein Fan der ersten Stunde, heute möchte ich mich bedanken, indem ich ihnen privaten Zugang zu meinem Profil gebe oder irgendwie sowas. Und dann schreiben mich aber auch immer mal wieder Frauen aus dem Ausland an, weil es dann irgendeinen Jean-Marc 44 gibt oder sowas, der in Frankreich meine Bilder genutzt hat und Frauen das Geld aus der Tasche ziehen will.
Nein, das ist nicht dein Ernst. Aber Jean-Marc, der so aussieht wie du aus Frankreich, also ehrlich gesagt, da würde ich vielleicht auch mal ins Grübeln kommen. Ja. Mir schreibt immer nur, keine Ahnung, Roswitha 52 oder so, die sagt, die mir so Katzenbildchen schickt und sagt, haben Sie einen schönen Tag.
Ja, genau.
Das da würde ich mich über so einen Jean-Marc mal freuen.
Oder eine Kaffeetasse kriege ich morgens auch mal geschickt. Komm gut in den Tag. Ja,
aber es ist doch.
In Produktionswohnungen hat man ja immer die schönsten Tassen. Das ist cool. Das ist so eine Glühweintasse mit einem Harlekin drauf. Daraus trinke ich jetzt meinen Kaffee.
Oh Gott, und jetzt kannst du ja mal drüber nachdenken, wenn du jetzt in der Produktionswohnung von Promi Big Brother wohnst, wer hat da vor dir schon alles gewohnt und wer hat schon alles aus dieser Tasse getrunken?
Nee, also gut, da muss ich, ja, das ist jetzt eine schöne Geschichte, tatsächlich gehört diese Wohnung einer Bekannten von mir,
ach so,
der ich immer bin, wenn ich auf Produktion bin, aber die haben halt früher hier selbst mal gewohnt und leben jetzt nicht mehr in Köln und haben die jetzt so ein bisschen zu so einer Airbnb-Wohnung gemacht und es ist halt so weiße Hochglanzmöbel und es ist ein bisschen steril, sag ich mal.
Ja gut, das ist alles mit dem Kercher schön ausreinigbar, wenn du da rausziehst, weißt du, dann können die einmal durchreinigen, alles ausspritzen und dann ist es wieder wie neu. Man kommt schlecht drauf, wenn man in so einer Wohnung ist, wo alles so ist, dass es einem nicht gefällt. Findest du nicht?
Ja, also ich hoffe, Andrea, wenn du das jetzt hörst,
nein, ich das nicht. Nein.
Geschmack, aber ich habe zum Beispiel diesen schlecht geschnitzten Holzengel, der ein Herz in der Hand hält, den habe ich aus dem Schlafzimmer verbannt, der steht jetzt tatsächlich da, wo die Waschmaschine steht. Irgendwann geht's auch nicht mehr.
Nee, ich finde sowieso bei Weihnachtsdeko, und da sind wir ja auch schon beim Thema, scheiden sich die Geister, genauso wie bei Osterdeko. Also ich muss sagen, bei Weihnachten bin ich noch mehr versöhnt als bei Ostern. Wenn die kleinen geschnitzten Hasen ausgepackt werden, die lustige kleine Eier in einem Körbchen, in einem Rucksackkörbchen haben und auch so einen Schulranzen anhaben und immer ein kariertes Hemd. Warum muss denn ein Hase immer ein kariertes Hemd tragen und so lustige Eier hinten im Ding da haben? Ich verstehe es alles nicht. Ja, du hast so recht. Und muss man da nicht vielleicht auch viel toleranter sein?
Ja, genau. Aber nee, bei Weihnachtsdeko hört meine Toleranz aber auch mal auf. Ich war mal ganz, ganz arg am Anfang meiner Karriere in einen Soapstar verknallt. Und irgendwann hatte ich dann ein Date mit dem, auch in Köln. Und es endete damit, dass ich mit dem nach Hause gegangen bin. Jetzt ist es ja schon mal so in Köln, dass es sehr, sehr viele Nachkriegsbauten gibt. Ja, also diese alten, kleinen, hässlichen Wohnungen, wo du dann reinkommst. Und der hatte, es war Dezember, seine ganze Wohnung mit Weihnachtsdeko voll. Aber halt so das, was man halt im Supermarkt kriegt. So schlecht mit den... Ah nee, das ist gut, das kann man jetzt auch nicht mehr sagen. Aber einfach schlecht gemalt, sage ich mal. Ja. Im Zweifel mit dem
Fuß. Ich weiß, genau.
Und also so schlimm. Und ich muss sagen, es ist bei dem einzigen Date geblieben. Also waren auch viele andere Sachen falsch, aber das ging nicht.
Ich finde sowieso, wenn man zu jemandem nach Hause kommt und man hat eigentlich, sage ich jetzt mal, sexuelle Absichten, ja. Also ich bin wirklich, ich kann über vieles hinwegsehen. Ich bin perfekt darin, Dinge auszublenden. Aber ich muss sagen, wenn ich den Ferrari-Reifen auf dem Boden sehe mit der Glasplatte drauf, der als Couchtisch sozusagen umfunktioniert wurde, und wenn ich so eine bestimmte Art, wenn ein Carpe Diem in der Küche an der Wand klebt, ja, oder so eine Kaffeebohne oder irgendwie sowas, ich bin raus.
Ja, und so war es.
Ich bin raus.
Es gab Biberbettwäsche mit Tau Tau drauf. Kennst du den noch? Das ist dieser japanische Panda-Bär.
Biberbettwäsche!
Und es hing ein TCM-CD-Player an der Wand in der Küche. Und das geht einfach nicht. Irgendwann ist es Schluss.
Ich habe mal mit einer Freundin zusammen ihr Tinder-Profil angeguckt und sie hat mir gezeigt, was da so ist. Und da waren echt ganz coole Jungs so, ja. Und trotzdem, ich habe immer nur auf den Alibert-Spiegelschrank im Hintergrund geguckt und auf diese leicht traurig aus der Wand rausgerissene Handtuchhalterstange. Kennst du das? Im Badezimmer, wo so ein trauriges, schweres, durchgebumstes Frotti-Handtuch drüber liegt, ja. Und da habe ich mir schon irgendwie gedacht, bei aller Liebe, aber also der Sex davor mag ja super sein, aber ich kann danach nicht in dieses, oder davor besser noch, nicht in dieses Bad gehen.
Aber ich habe auch mal mit einer Freundin getindert, also sie hat mir ihr Tinder-Profil gezeigt und da habe ich gedacht, mein Gott, da bin ich wirklich froh, dass ich schwul bin, weil man sagt ja homosexuellen Menschen nach, dass sie ja eine gewisse Ästhetik haben, das stimmt auch nicht immer, ne? Aber was ich da Bildern gesehen habe, von nackten Männern und Penissen vor so einem Elektroschrank, wo überall Kabellage raushing und so weiter und so fort. Also es war wirklich unfassbar. Diese Qualität dieser Bilder, hast du keinen Bock mehr nach rechts zu swipen.
Nee, überhaupt nicht. Und auch die Bettwäsche. Ich hatte mal, wo wir gerade beim Thema sind, ich hatte mal gesagt, ach, ich kriege ja nie so solche komischen Fotos. Alle anderen kriegen immer diese schlimmen Bilder und so, ja. Und die beschweren sich auch darüber und so. Und ich konnte gar nicht mitreden. Und ich habe gesagt, ich habe sowas noch nie gekriegt. Und dann hatte ich mehrfach gesagt. Und dann irgendwann kam meine Redakteurin angerannt. Wir haben ein Bild. So, es hat sich einer erbarmt. Du hast ein Nacktfoto gekriegt. Und ich konnte auch die ganze Zeit gar nicht mich sozusagen aufs Wesentliche konzentrieren, sondern ich musste immer auf die Bettwäsche gucken. Die Bettwäsche war eben ähnlich auch. Es war geblümt, es war gemustert, es war wirklich schrecklich und wir konnten uns alle nicht auf den Körper konzentrieren. Wir mussten einfach immer auf die Einrichtung gucken.
Ja. Also montags kommt hier immer die Putzfrau und ich bin immer sehr überrascht dann, wenn ich ins Schlafzimmer gehe, weil ich muss sagen, ich habe eigentlich nur weiße Bettwäsche zu Hause. Das hat mir irgendwie mal ein Freund hat gesagt, schlaf auf weißer Bettwäsche, seitdem habe ich nur weiße Bettwäsche. Und jeden Montag, wenn ich hier in die Wohnung komme, ist es wieder eine neue Überraschung, welche Art von Bettwäsche denn heute aufgebaut wurde. Und ich sag dir, ich schlafe einfach nicht so gut auf einem weinroten Betttuch, so einem Bettlaken, mit irgendwelcher komischen Blütenbettwäsche. Es ist einfach komisch. Ja.
Ich auch nicht. Aber soll ich dir mal was sagen, was ich jetzt gemacht habe? Ich habe mir jetzt mal eine warme Bettdecke bestellt, ja? Weil ich hatte schon auch Bettdecken, wo ich sagen würde, die sind durch mehrere Generationen jetzt, glaube ich, irgendwie durchgegangen. Und man, dann weißt du, in so einer Familie und dann mit lauter Gästen und Kindern und Gästekindern und dann schlafen die bei uns und wir da und dann ist alles irgendwie so reihum. Und ich glaube, ich hatte dann auch mal Bettdecken zwischendurch, die einfach schon sehr oft auch draußen auf dem Balkon mal so 2-3 Wochen lagen irgendwie und dort irgendwie benutzt wurden und so. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Also, es soll jetzt kein falscher Eindruck entstehen, ist schon mittelgeordnet bei uns, aber und jetzt habe ich mir eine neue Bettdecke gekauft und die ist ganz warm.
Ja.
Das ist so ein richtiges Federbett,
das
warm ist. Seitdem schlafe ich noch viel besser als davor, weil ich glaube, ich habe davor, glaube ich, 30 Jahre gefroren.
Ah, das ist kacke. Also ich mag das schon hier. Ich habe tatsächlich gestern 2 Decken übereinander gelegt, weil es ein bisschen kälter geworden ist. Und hier gibt es auch nur dünne Decken. Ich finde, gut zu schlafen und mit einer schönen Decke. Und alleine, wenn man sich schon so zudeckt und dann ist die warm, aber trotzdem ganz leicht. Das ist doch herrlich.
Ja, Wahnsinn. Ich empfehle das total, sich jetzt vielleicht zu Weihnachten noch mal eine Bettdecke wünschen. Das ist ein richtig gutes, tolles Geschenk. Das war gar nicht teuer. Die ist einfach nur warm. Ich habe einfach mal eine warme Decke bestellt. Und sonst hatte ich immer nur Sommerdecken. Schön, dass wir das auch mal geklärt haben.
Ja, ich bin leider mit einem Mann verheiratet, der ein ist und der hasst warme Decken. Und es ist ganz schwierig. Und ich plädiere jetzt schon seit sehr langer Zeit dafür, dass wir 2 unterschiedliche Decken haben, also separate Decken, aber das findet er nicht gut. Norman sagt, wenn wir auf einmal 2 Decken haben, dann ist es vorbei.
Dann ist es vorbei.
Ja.
Dann ist es vorbei. Ja, also das ist eine Philosophiefrage tatsächlich. Aber jetzt, ich würde mal sagen, gib der Sache noch so 2-3 Jahre, dann habt ihr getrennte Bettdecken, da bin ich sicher.
Schlafzimmer. Ja, wir wohnen ja nicht zusammen, das ist ja auch gut. Insofern,
ihr wohnt nicht zusammen, obwohl ihr verheiratet seid? Ist das denn erlaubt?
Ja, wie
ist das denn erlaubt?
Wie siehst du das denn so? Also das ist ja immer sehr interessant, wie Leute darauf reden.
Oh, ich liebe es, mit jemandem zusammenzuleben, tatsächlich. Also ich bin mit jedem zusammengezogen, auch wenn ich sozusagen gar nicht die Absicht hatte, mit ihm zusammen zu sein. Aber ich fand dieses Zusammenleben so wahnsinnig schön.
Aber wir leben ja irgendwie trotzdem zusammen. Aber wir haben halt auch die Möglichkeit, uns zu separieren. Also Norman wohnt 4 Minuten zu Fuß von mir. Also, ne?
Das ist super. Ist so. Aber trotzdem fühlst du dich da nicht die ganze Zeit so ungemütlich und denkst, gleich geht der zu sich oder gleich muss ich dahin und dann muss ich wieder die Unterhose mitnehmen und so. Denkst du da nicht die ganze Zeit dran?
Also bei ihm sind wir generell einfach nie. Ich glaube, ich habe einmal bei ihm geschlafen in 5 Jahren.
Und du trägst keine Unterhosen.
Doch, aber wir haben die gleiche Größe. Das ist ja dann bei 2 Männern auch ganz praktisch. Wenn ich jetzt deine Unterwäsche anziehen müsste, also nicht, dass wir nicht die gleiche Größe hätten, aber dann spitz.
Ich habe auch die gleiche Größe wie du.
Das kann schon sein. Aber ich weiß ja, dass er dann nicht geht. Also er schläft, er ist dann ja auch mal eine ganze Woche bei mir. Das ist ja kein Problem. Also die
okay, dann ist
nicht.
Gut.
Aber ich muss sagen, wenn ich dann mal sehr, sehr früh raus muss oder er muss, mich stört's nicht, ich schlafe durch. Also wenn er früh raus muss, das stört mich dann irgendwie nicht. Aber wenn ich einen krassen Job am nächsten Tag habe oder sowas, dann ist es mir auch manchmal recht, wenn ich einfach abends meine Zeit habe. So,
und ach, ist das schön, abends deine Zeit. Weißt du, erzähl das mal der Mutter, die noch mit 6 Übernachtungskindern und dem Nudelauflauf morgens. Freunde, ich moderiere heute Abend den Bambi. Hast du denn die Winterreifen gewechselt? Frage von hinten.
Ich weiß, ja. Da habe ich mich gelegt, das stimmt.
Ach, das ist doch ein Traum. Wie feiert ihr Weihnachten?
Wir werden wieder in Kapstadt sein. Ich bin ja eigentlich seit Ewigkeiten in Kapstadt. Das guckt mich nicht so an.
Das ist toll.
Da steckt auch ein bisschen was Trauriges dahinter, weil ich musste... Nee, komm, lass uns jetzt nicht mit traurigen Sachen anfangen. Ich bin in Kapstadt.
Das ist toll.
Ja.
Ich finde das total super. Und wir haben hier gerade nämlich schon ein bisschen über dich geredet und dann hat einer gesagt, what happens in Kapstadt stays in Kapstadt. Ist das auch ein bisschen so, dass du in Kapstadt ja machen kannst, was du willst, weil dich da keiner kennt?
Kennen wir uns, die Person, die das gesagt hat? Oder hat der diese Erfahrung gemacht?
Aber die würden dich gerne kennenlernen, beide.
Also erstmal sind es natürlich, es ist ja eine Stadt, wo sehr viele Deutsche Urlaub machen, also so richtig privat sind sie da auch nicht. Aber ich bin da gerne. Das ist einfach eine Stadt, die mir sehr gut tut. Die Leute sind gut drauf, also die sind sehr positiv, die lassen dich vor in der Schlange oder auf der Straße, wenn du irgendwo...
I'm German Moderator Jochen Schropp. Please
let me please. Go to the front. Nein, aber so auf der Straße. Guck mal, hier nimmt dir doch jeder immer die Vorfahrt und hupt und macht und tut. Und irgendwie ist es insgesamt ein sehr, sehr wohlwollendes Miteinander da. Das tut mir irgendwie ganz gut. Die sind freundlich, die sind höflich. Und ich muss sagen, es tut mir auch gut, einfach mal 6 Wochen rauszukommen. Du weißt doch selbst, wie es ist. Wenn du zu Hause bleibst, du kommst doch nicht zur Ruhe. Du kannst doch nicht sagen, so, jetzt mache ich mal eine Woche gar nichts. Es kommt doch immer irgendwas rein. Und da habe ich dann einfach auch mal die eine Zeit im Jahr, wo ich einfach mal ein bisschen runterkommen kann.
Kannst du dein Mikro noch mal ein bisschen runterschieben?
Ja, nee, das geht ja gar nicht weiter runter. Was soll ich machen?
Ach, warte. Okay. Nicht, dass es am Bart kratzt. Es darf auf keinen Fall am Bart kratzen. Bei Vicky, mal.
Ja, es kratzt eigentlich nicht am Bart, aber wir sind natürlich
auch laut. Okay, so ist es. Aber jetzt ist es, nein, so ist es. So, ja, wir sind laut. Du bist so laut. Also ich ja nicht, aber du bist so laut.
Ich bin einfach laut.
Weißt du, wie gut ich das verstehen kann? Und weißt du, ich bin dann immer irgendwo, wo mich eigentlich niemand kennt. Und ich merke dann schon selber, wie das bei mir so... ich so merke, ach guck mal, jetzt kann ich hier wirklich mal in aller Ruhe in der Nase bohren an der Ampel und keinen interessiert's.
Und es dauert halt auch, finde ich, immer so schon 2 Wochen. Jetzt kratzt es, glaube ich, wieder am Bart. Moment.
Wenn du spürst, dass es hier so anfängt zu kitzeln, dann wirst du alert, okay? Und dann musst du es wieder wegbiegen. Sonst musst du da so 2 Finger dazwischen schieben. Wir können so einen Abstandshalter immer mitschicken, so einen Korken. Der Korken ist bitte dazu da, um ihn zwischen Mikrofon und Gesicht zu klemmen.
Ja. Okay.
Also, nochmal, du hast, wo waren wir gerade? Jetzt waren wir gerade bei Kapstadt-Dings. Wie bist du denn nach Kapstadt gekommen?
Tatsächlich über Joko Winterscheid, so bekloppt, wie sich das jetzt anhört. Ich war das eher.
Was hat der denn mit Kapstadt zu tun?
Der ist auch sehr oft da im Winter, obwohl das darf ich gar nicht verraten. Also der ist nie da in Kapstadt, aber einmal hat er mich
mitgenommen. Nein. Aha, okay,
ja.
Super. Und dann hast du dir gedacht, sag mal, warum bin ich eigentlich nicht hier?
was der kann, kann ich schon lange, habe ich mir gedacht. Ich war das erste Mal 2000 auf 2001 da mit meiner besten Freundin. Und das fand ich damals schon ganz cool, aber da haben wir halt die ganzen touristischen Sachen gemacht und haben die Stadt nicht so erlebt. Und ich finde es ja eigentlich viel schöner, sich so treiben zu lassen und nicht den ganzen Tag irgendwie 1000 Sachen zu haben, die man abarbeiten muss. Und Joko hatte mich damals gefragt, ob ich mitkommen will. Der war mit seiner Lebensgefährtin da und hatte eben noch ein Zimmer frei. Und wir waren damals sehr eng befreundet und dann bin ich da mit. Und dann hatte ich tagsüber meine Familiengeschichten mit denen und abends habe ich gemacht, was in Kapstadt passiert.
What happens in Kapstadt
und so weiter. Und dann habe ich gesagt, das ist ja eigentlich die perfekte Stadt für mich. Und dann bin ich jedes Jahr da gewesen. Einmal war ich mit einem Ex-Freund in Thailand, das fand ich ganz schrecklich. Und da kann ich ja jetzt eh nicht mehr hin, weil ich mich ja mal mit Marlene Lufen über die thailändische Krönung lustig gemacht habe im Frühstücksfernsehen, dann gab es ja einen riesen Alarm. Ich glaube, wir dürfen nie mehr nach Thailand gehen. Hat keiner
mitbekommen. Oh Gott, wirklich? Wer hat sich denn beschwert? Weil man muss jetzt ehrlicherweise sagen, man kann ja über den thailändischen König nur sehr schwierig berichten, ohne in irgendeiner Form zu lästern. Da schließe ich mich gerne an.
Ja, wir haben halt damals einfach gesagt, also da gab es diese Krönung der Königin und die mussten ja, wir erinnern uns vielleicht an dieses Bild, auf allen Vieren zu ihm kriechen und durfte ihm nicht in die Augen blicken. Und das haben wir dann halt nachgestellt.
Ja.
Und das hat es halt dann bis nach Thailand geschafft und wurde halt als Art der Gotteslästerung gesehen.
Oh Gott, und wir reden aber über den thailändischen König, der immer bauchfrei am Münchner Flughafen rumläuft.
Was
und
die bei Thailänder Kiefer ja nicht wissen. Das wissen die Thailänder ja nicht, da gibt es ja Zensur. Es haben sich danach auch ein paar Thailänderinnen und Thailänder bei mir gemeldet und haben gesagt, du, wir finden das auch alles nicht so toll, was der hier macht. Aber insgesamt, ich glaube, wir waren da in den Nachrichten, oh, Marlene hasst mich jetzt bestimmt, dass ich das erzähle. Das Glück war, es ist nicht so wirklich nach Deutschland geschwappt, aber wir hatten einen richtigen Shitstorm. Ich hatte tausende von Füßen auf meinen Profilen, weil das ja so ist, man hat den thailändischen König mit den Füßen getreten. Und das war schrecklich. Wir mussten uns offiziell entschuldigen.
Ja, das ist ja dann auch okay, wenn man irgendwie sagt, okay, jetzt habe ich wirklich Gefühle verletzt. Ja, so, weißt genau. Du, das will ja auch gar keiner und dann macht man das natürlich auch. Und da sind wir heute auch, dafür kämpfst du ja auch, sage ich mal, einen Schritt weiter, dass man eben auf solche Dinge Rücksicht nimmt. Aber bei manchen Sachen muss man natürlich auch manchmal nochmal einen Spruch machen dürfen. Also das sehe ich schon auch.
Wir haben halt, also du denkst ja auch, wenn du dann in so einem Sendungskonstrukt bist, ja, da gibt es ja dann ein CVD von der Sendung, dann gibt es ja auch noch jemanden beim Sender. Du denkst ja auch, wenn du das viermal machst, die Sendung geht ja lange, man macht es ja dann oft dann zwei oder dreimal, dass irgendjemand vielleicht mal denkt, das sollten die jetzt vielleicht nicht mehr machen. Hat uns aber keiner gesagt. Dann gab es noch ein Online-Team, die haben ja noch ein Video draus geschnitten und das online gestellt. Und dienstags morgens wache ich auf, habe einen Termin mit einem Personal-Trainer, irgendwie um 9 Uhr, also viel zu früh, um Sport zu machen. Und um 8.30 Uhr habe ich eine Nachricht vom Online-Team, nimm mal das Video runter. Wir steuern gerade auf einen Shitstorm zu und eine Stunde, nachdem ich da irgendwie Sport gemacht habe, gibt es irgendwie schon eine Alarmkonferenz und so weiter und so fort. Also ich meine, es fühlt sich aber auch einfach scheiße an, ja. Also du willst ja niemandem was Böses und dann verselbstständigt sich das so. Und ich habe einfach eine Woche lang Bauchschmerzen gehabt.
Ich weiß, es verselbstständigt sich aber, und darüber muss man sich auch klar sein jedes Mal, nur in dieser eigenen Bubble, weil du kriegst mit, was auf deinem Kanal passiert. Wenn ich da jetzt drüber gehe als jemand, der dir folgt oder so, kriegt es ja noch nicht mal mit, weil ich gucke ja jetzt nicht, warum hatten der jetzt plötzlich 4000 Kommentare irgendwie unter diesem Ding, ja. Also ich glaube, das ist wirklich, aber da kriegt man mal so ein ganz kurzes Gefühl von, oh Gott, ich verliere hier gerade komplett die Kontrolle und das ist wirklich schwierig.
Aber deswegen bin ich auch zum Beispiel, ich finde ja jetzt diese ganzen Cancel-Culture-Geschichten und so weiter und dass man jedem das Wort im Mund rumdreht, ich bin absolut auch deiner Meinung, man sollte sensibler mit bestimmten Themen umgehen und sollte sich manchmal Gedanken drüber machen, was man sagt oder wie man damit verletzen könnte. Aber wenn ich das jetzt halt teilweise bei meinen Kolleginnen und Kollegen sehe, wie die an den Pranger gestellt werden für irgendwas. Ich kann es halt so nachfühlen. Und das würde ich mir, glaube ich, manchmal bei den Leuten wünschen, die dann so viel Hass verbreiten, was das eigentlich mit den Leuten macht und was für eine Dimension das dann auch ausnehmen kann.
Nun, und es ist ja auch so, dass ja auch nicht mehr im Kontext geurteilt wird. Weißt du, ich finde es jetzt immer ein Unterschied, wenn Leute was sagen, ist es jetzt ein CDU-Minister oder ist es jemand von der AfD oder ist es jemand, der sozusagen immer schon aufgefallen ist durch seltsame Dinge oder ist es ein Comedian oder ist es jemand, der eigentlich sein Leben lang, sage ich mal, eine freche Schnauze hatte, dafür aber geliebt wurde. Weißt du, so, ich finde, dass das irgendwie so völlig abgeht, dass man eben nur noch diesen einzelnen Satz rausschneidet, beurteilt und sagt, schlimm, ganz, ganz schlimm, denkt man sich immer. Aber es ist ja auch ein Unterschied, wer diesen Satz gesagt hat. Und das wird nicht mehr mitbeurteilt. Und das nervt mich.
Ja, absolut.
Ach, da so. Sind wir uns doch mal wieder einig, sage ich dir. Wenn du jetzt nach Kapstadt kommst, in dein Haus, dann kann ich davon ausgehen, dass da ein Hausmeisterteam sich das ganze Jahr drum kümmert und die Buchsbäume in so Spiralen schneidet? Oder kommst du da an und denkst jedes Mal, scheiße, das Meer Salz hat wieder sein Unwesen getrieben?
Also erstmal vermiete ich ja mein Haus das Jahr über Airbnb. Also das kann ja, da wohnen ja Leute drin, unterschiedliche Menschen.
The Shrub Mansion.
Es ist wirklich, also es ist ein, ich sag immer, es ist ein kleines Häuschen, so klein ist es glaube ich auch nicht, weil es hat so 180 Quadratmeter oder sowas, aber es ist so ein altes viktorianisches Haus von 1870.
Oh Gott, wie schön.
Es ist wirklich ganz, ganz süß, aber wie du auch sagst, es ist ständig was zu tun. Und ich denke mir ganz oft, warum habe ich mir das eigentlich angeschafft.
Weil es Spaß macht.
Es macht Spaß, aber ich glaube, für das Geld könnte ich irgendwie das ganze Jahr über einem 5-Sterne-Platz-Hotel irgendwo wohnen. Es ist, weil ja, da kommt wieder irgendwie das Salzwasser vom Norden und dann muss wieder die komplette Nordwand neu trockengelegt werden und dies und jenes, weil das Haus eben von 1870 ist. Ich habe da einen Schauspieler, der ist ungefähr so alt wie ich. Den sieht man dann immer mal in irgendwelchen amerikanischen Serien oder Hollywood-Filmen, weil er dann mal wieder einen Arzt spielt oder so eine kleine Rolle. Es wird ja sehr, sehr viel in Kapstadt auch produziert. Und der kümmert sich um mein Haus. Also der kümmert sich um die An- und Abreisen und um die Vermietungen eben und eben auch, wenn irgendwas kaputt ist oder sowas, dann, der kennt das Haus besser als ich. Ich glaube, der betreut es mittlerweile schon seit 20 Jahren. Und ich hab's ja erst.
Also das bedeutet, für all diese Leute, die uns jetzt zuhören, und es sind ja wirklich viele, wenn jemand mal in Kapstadt Ferien machen möchte, dann kann er es in deinem Haus tun.
Ja.
Das war das.
Also.
Das finde ich wirklich toll. Ich kenne Leute, die waren im Haus von Bryan Adams auf Mystique.
Ja, das ist natürlich immer was anderes. Der hat wahrscheinlich auch wirklich Buchsbäume, die spiralenförmig geschnitten sind.
Ich weiß es gar nicht. Ich habe gar nicht gefragt, aber irgendwie, ich finde es lustig, dass Bryan Adams, der so viel Geld hat, dass er dann trotzdem sein Haus vermietet in Mystique und dann vorher die Bilderrahmen irgendwie vom Regal macht und in die Schublade steckt, dass das keiner, oder vielleicht hat er auch gar keine Bilder da stehen. Ich weiß es nicht. Aber okay.
Ja, das stimmt.
Also ich
habe ja selber in diesem Haus mal gewohnt, als es noch einer anderen Familie gehörte. Und ich finde es einfach schön, das auch mit Leuten zu teilen. Gar nicht jetzt unbedingt, weil ich damit irgendwie Geld einnehme. Aber klar, es ist natürlich dann auch so, dass es nicht sehr privat ist von mir aus. Also da sind jetzt keine großen privaten Gegenstände oder sowas drin.
Braucht man ja auch nicht. Sag mal, du hast geschrieben, du bist ein Tapetenmann. Das fand ich total super, weil hast du wirklich Tapeten in deinem Haus?
Oder
in deiner Wohnung?
In meiner Wohnung in Berlin habe ich sehr, sehr viele Tapeten. Ja, ich liebe Tapeten und die müssen auch so richtig crazy sein. Je lauter und verrückter, umso besser. Ich liebe Tapeten.
Das ist ja toll, weil es gibt ja gar nicht mehr so viele Leute, die auf Tapeten stehen. Und ich habe doch eine Tapetenkollektion. Und ich habe schon über 1 Million Rollen verkauft, kann ich dir sagen. Ja, ich bin nämlich eine Tapetenfrau, so schaut's aus. Und ich mache auch immer 4 total crazy Designs oder sagen wir mal 5, die wirklich geil sind und total bunt und wirklich super und
das
auch toll. Wo
das Marketing-Team dann immer sagt so, ja, die werden sich so nicht verkaufen, aber fürs
ganz knick. Kauft keiner, glaube ich, was ich gut finde. Und dann gibt's noch so andere Sachen und die verkaufen sich wie Hulle, aber es ist alles im gleichen Ordner drin sozusagen, weißt du? Und vorne auf dem Bild ist natürlich irgendwie was irgendwie doll aussieht. Das macht echt Spaß. Da mach doch auch mal eine Tapetenkollektion.
Das werde ich mir jetzt sofort angucken. Ich bringe jetzt erstmal Klamotten raus, Barbara. Dann vielleicht Schmuck und dann vielleicht Tapeten.
Aber meinst du es im Ernst mit den Klamotten?
Ja.
Was machst du?
Ich hab so eine kleine Kollektion gemacht mit einer deutschen Firma und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es macht ja Spaß, sowas zu kreieren, oder nicht? Mit den Tapeten.
Wem sagst du? Das ist der Irre. Vor allem, wenn man erstmal merkt, wenn ich jetzt sage, ich hätte hier gern mehr Rot, dann machen die das auch. Weil früher dachte ich mir immer, ich sag dann, ich hätte hier gern mehr Rot und dann sagen die so, ja, wir melden uns morgen und dann am Ende ist es doch grün, ja?
Ja.
Aber die machen ja dann auch, was wir sagen.
Deshalb wusste ich ja auch, weil bei mir war das ja genauso. Ich habe ja auch gesagt, also ich kann jetzt nicht einfach nur ein dunkelblaues T-Shirt, einen dunkelblauen Pulli und eine Chino dazu rausbringen. Das ist ja lächerlich. Also wer soll das kaufen? Das muss schon ein bisschen, Achtung, schroppig sein. Und dann musste ich mir halt genau das an. Ja, so ein paar Teile können wir natürlich irgendwie ein bisschen besonderer machen, aber die werden sich halt nicht so
wie
gut
du
verkaufen.
Bist.
Ja, genau, ein bisschen anders.
Ist immer so, sie nehmen ein, weil sie sagen, das wäre toll, wenn du da voll dein Ding irgendwie reinbringst. Und sobald du auch nur einmal sagst, ich würde gern ein bisschen so, ja super, aber das wird sich nicht verkaufen. Also wir müssen es hier schon total basic halten. Okay.
Na, ich habe, also das Designteam ist schon echt toll und die haben mir da schon auch viele Freiheiten gegeben, muss ich sagen. Ja.
Männerkollektion nehme ich an, nicht für Frauen.
Unisex. Doof?
Super.
Ach so.
Total gut, natürlich, total gut. Also an Klamotten habe ich mich noch nicht rangewagt, glaube ich. Lass mich mal überlegen, nee. Aber was sollte im Prinzip, wofür steht mein Name? Für zu enge...
Für die Altkleidersammlung, hast du doch vorhin gesagt.
Für zu enge Klamotten. Sehr bunt, sehr auffällig. Ist auch oft so, dass ich mir denke, wer will eigentlich meine abgetragenen Sachen haben? Also jetzt nicht die normalen, sondern auch meine Showklamotten. Im Prinzip, ich muss das entsorgen. Das ist ja fast auch, sag ich mal, Problemmüll, ja? Weil das ist ja so voller Plastik und Pailletten und ich weiß nicht, was da alles irgendwie drin ist. Das kannst du gar nicht wahrscheinlich normal entsorgen. Und es will sonst, es passt auch niemandem.
Oh, jetzt der nächste Shitstorm. Barbara trägt nichts Nachhaltiges, weil das alles aus Plastik ist. Es ist natürlich alles recyceltes Plastik, was du
es
aus dem Ozean...
Es ist vegan, entschuldige mal bitte.
Das hast du alles aus dem Ozean gefischt in deinem dreimonatigen Sabbatical, das du da gemacht hast.
Ganz genau, ganz genau. Pass auf, wir spielen ein Spiel, liebevollst vorbereitet von unserer Redaktion. Liebe Barbara, lieber Jochen, jeder von uns kennt Online-Bewertungen. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit wird gerne mal geschaut, ob die Bratpfanne für die Oma wirklich auch hält, was sie verspricht. Wir haben gehört, dass Jochen auch großer Fan von Online-Bewertungen ist und bei einem Restaurantbesuch vorher alles durchliest, was man finden kann. Deswegen spielen wir heute Bewertungsbingo. Wir haben euch verschiedene Online-Bewertungen von echten Experten rausgesucht, die so wirklich existieren. Jetzt wollen wir von euch wissen, was da bewertet wurde. Wir sind sehr gespannt, wie ihr euch anstellt. Oh Gott, ihr seid so kreativ. Wenn euch das Spiel gefallen hat, würden wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung freuen.
Großartig.
Toll. Ja. Also pass auf, ich habe jetzt was, das sieht so aus, damit du nur siehst, dass ich nicht fake. Mhm. Hier ist sozusagen die Frage, die Bewertung und da unten eingekrispelt ist dann sozusagen die Lösung.
Ja.
1 Stern. Wir haben es bei einer Gartenparty verwendet und abgesehen davon, dass sich kaum eine normale Menge auf dem Grill gut verteilen ließ, schmeckte es säuerlich und war viel zu intensiv. Der Druck war viel zu stark hier, sollte vom Erzeuger nachgebessert werden. Ich rate von diesem Produkt ab.
Also es hat auch für den Geschmack gesorgt.
Ja, und es ließ sich nicht auf dem Grill gut verteilen. Könnte das eine Ketchupflasche sein?
Eine Ketchupflasche auf dem Grill?
Ja, weil etwas, was sich auf dem Grill gut verteilen lässt,
also du meinst den Inhalt dann?
Ja.
Ja, ich habe irgendwie sofort an irgendeine Art Biermarinade oder irgendwas gedacht, wegen des Druck. Aber Druck, ja stimmt, eine Ketchupflasche, sowas müsste das sein, ne?
Also irgendeine Gewürzsoße
Marinade,
oder so.
Ja, Barbecue-Soße. Okay. Barbecue-Soße vielleicht.
Wir lösen auf, mein Schatz. Pass auf, ich falte und sage dir, es ist das Pfefferspray. Na, die haben das zum Grillen benutzt, obwohl es eigentlich für den Angreifer gedacht ist. Das ist lustig. Viel zu viel Druck.
Das ist ja geil.
Nein, ist das toll.
Großartig.
Das Pfefferspray. Es gibt wirklich, wirklich schwierige Leute. Also, eine weitere 1-Stern-Bewertung. Schwer enttäuscht, haben den Boden nicht gesehen. Und viel zu nass, einfach bodenlos. Schwer enttäuscht, haben den Boden
nicht gesehen. Viel zu nass, haben den Boden nicht gesehen.
Eine Schaumparty vielleicht.
Ah.
Oder Geisterbahn oder sowas mit Nebel.
Aha. Schaum könnte sein, aber was ist denn das Produkt?
Einfach eine Schaumparty besuchen. Nee,
ach
einfach
so.
Schaumparty.
Ach so,
also bewertet,
Event
weißt du?
Wurde Event
Event,
bewertet.
Ja? Kommen wir schon mal nach. Bodensee. Nein. Ihr macht doch Quatsch.
Haben den Boden nicht gesehen.
Viel zu nass.
Was haben Sie denn geraucht? Oh Gott, ist das lustig. Ja, beim Bodensee muss man auch den Boden sehen.
Einmal auf den Boden gar nichts sehen. Ja. Ganz ehrlich, wir wollen unser Geld zurück. So, nochmal, eine 1-Stern-Bewertung sind mir die liebsten. Ein alter Mann hat mich mit einem E-Roller angefahren. Ansonsten ganz okay eigentlich. Einfach nur so 1 Stern. Strenger, kalter Wind zwischen trostlosen, protzigen Monumentalbauten. Alles nicht mein Ding, aber wer es mag.
New York.
Ich würde sagen Berlin.
Oder das, ja.
E-Roller und kalter Wind.
Ist Berlin, aber hohe Gebäude gibt es ja auch noch am Potsdamer Platz.
Brandenburger Tor. Ja. Oh, sehr lustig. Eine machen wir noch.
Ja, bitte.
Tolles Spiel. Du kriegst 5 Bewertungen von uns. Oder muss man loben, meine
5 Ein-Sterne-Bewertungen sind dann gleich 5-Sterne-Bewertungen.
Ganz genau. 1 Stern. Färben ab und rutschen. Ich war nicht begeistert. Nochmal 1 Stern. Nie wieder. Die sind viel zu dick und stinken, als würde man einen Kühlschrank 2 Wochen ausstecken mit vollem Inhalt. Färben ab und rutschen.
Oh. Ist aber wirklich gar nicht so einfach.
Socken, oder?
Färben ab und rutschen. Und riechen wie der Kühlschrank, weil du dir deine Füße nicht zu dick und stinken.
Ja.
Nicht
also
gewaschen
irgendwelche
hast.
Socken? Vielleicht so.
Anti-Rutschsocken, so Haft.
Ja, ja, würde ich auch sagen. Kondome.
Oh.
Habe ich schon lange nicht mehr verwendet. Kann ich nicht mitreden.
Boah. Aber riechen nach einem Kühlschrank, der seit was auch immer da stand, das ist ja ekelhaft.
Das ist echt nicht schön. Okay.
Aber nach der Benutzung oder vorher, das würde ich gerne wissen. Ja, und wo das, wurde es reingesteckt, vorne oder hinten? Es gibt nur viele Möglichkeiten.
Das können wir jetzt alles nicht abschließend klären. Aber wir haben ein sehr, sehr schönes Spiel gespielt. Vielen Dank an unsere Redaktion.
Sehr schön.
Lass uns nochmal über Weihnachten reden. Also du bist in Kapstadt. Wie ist denn das in Kapstadt? Wird da auch dekoriert?
Ja, aber das muss ich wirklich sagen, das vermisse ich auch so ein bisschen, dass ich seit Jahren nicht mehr so richtig schöne deutsche Weihnachten hatte. Also wir fahren immer vorher zu meinen Schwiegereltern, die wohnen oben an der Ostsee. Und meine Schwiegermutter ist wirklich wunderbar. Die setzt den Rumtopf schon im April an und der wird dann angefüttert jeden Monat mit frischen saisonalen Früchten und den lernen wir dann auch. Also die kocht dann auch gerne für uns und fragt vorher, was wir uns wünschen und so. Und das ist schon sehr, sehr schön. Und das haben wir halt in Kapstadt nicht. In Kapstadt legen wir halt Fleisch auf den Grill an Weihnachten. Also da wird auch geschmückt, aber es ist halt alles nicht so, wie es halt ist, wenn es draußen 30 Grad hat, ne?
Ja, klar, ist natürlich was total anderes,
nicht
wobei
festlich.
Ich mich immer frage, wer hat eigentlich diese Weihnachtsnummer erfunden? Weil als Jesus auf die Welt kam, da lag ja auch kein Schnee.
Ich dachte, Coca-Cola hat das. Haben die nicht den Santa Claus erfunden mit dem mit dem roten Anzug, dachte ich, hätte ich mir irgendwo gelesen.
Ja, also es muss nicht unbedingt so sein. Man kann auch bei 30 Grad ein schönes Stück Fleisch auf den Grill legen.
Aber wie ist es denn bei dir? Ich weiß ja, dass du auch gerne Gastgeberin bist, aber wie ist das an Weihnachten?
20 Leute.
Ja?
Ja, schon. Ja, also 20 auf jeden Fall zum Weihnachtssingen am Nachmittag.
Ach schön.
Vorher schon umziehen und dann ein Ding und dann sind wir nur noch so 8 oder so. Manchmal kommen auch Freunde zu uns, die mit uns feiern und dann habe ich ja das Schenken so ein bisschen, also ich verschenke jetzt nicht so viel an Erwachsene und ich möchte auch nichts haben. Wie machst du das?
Also mein Mann hat auch noch Geburtstag kurz vor Weihnachten, das heißt es wird dann auch manchmal ein Geschenk, was zusammengelegt wird, obwohl, wenn ich mir das jetzt nochmal überlege, ich würde das selber auch nicht gut finden, ich muss mir da nochmal was anderes ausdenken, das ist ja Quatsch immer. Ja, ist doch wirklich, die Leute, ich habe ja selber im November Geburtstag und dann irgendwie immer so, ich habe selber sehr oft von meinen Eltern dann ein großes Geschenk bekommen, was dann Weihnachten und Geburtstag zusammen war, macht doch keinen Spaß, aber wir müssen uns nicht unbedingt was schenken. Wir schenken uns dann eh immer was, obwohl wir sagen, wir schenken uns nichts. Aber ich brauche jetzt auch nicht wirklich was. Ich muss sagen, das schönste Geschenk ist einfach mit einem Menschen, den man liebt, zusammen zu sein und das ganze Jahr über sich auf diese Person verlassen zu können und ein gutes Gefühl zu haben, dass man mit diesem Menschen zusammen ist und dem eben auch was Schönes zurückgeben zu können. Ich finde, das ist viel mehr wert.
Ihr seid ja frisch vermählt.
Ja.
Wirklich frisch vermählt. Also ich glaube, ihr seid schon länger zusammen, aber du hast erst dieses Jahr geheiratet.
Ja, genau.
In der Corona-Zeit. Ich glaube, ihr habt es wirklich genauso abgepasst, dass es war gerade noch schwierig, oder?
Na, wir hatten richtig Glück, weil es gerade noch schwierig war, aber gerade dann auch wieder nicht mehr schwierig, weil kurz danach fing ja dieses ganze Fluggedöns an, dieses Flugchaos mit verlorenen Gepäckstücken und so weiter und so fort. Ich glaube, wenn das vorher schon angefangen hätte, wäre keiner gekommen. Also wir hatten wirklich Glück. Ich meine, wir haben natürlich auch man muss es sagen, es waren, glaube ich, 60% der Leute danach an Corona erkrankt.
Natürlich, das kennen wir alle.
Aber
also wer da hingeht, der weiß dann schon, okay, gut, dann jetzt hole ich es mir aber auch ab. Aber ist ja auch in Ordnung, in der Regel passiert ja auch nichts.
Es hat sich gelohnt, ja. Also es ging auch niemandem wirklich richtig schlecht. Nur jeder kam dann an und sagte, oh, ich hatte gestern irgendwie so ein bisschen Magendrücken und mir war ein bisschen schlecht und so. Hast du mal einen Test gemacht? Nee, das wird schon nichts sein. Aber alle hatten die gleichen Beschwerden, also
Ja, klar.
Aber kommt man jetzt auch nicht mehr drum herum, glaube ich.
Jetzt sag mal, ich habe ja auch mal eine Hochzeit organisiert, also meine eigene. eine Hochzeit in Südafrika zu organisieren mit dem allen. Und ich habe ja Fotos davon gesehen. Das war ja wirklich auch fett. Und von der Blume bis zum Essen, von der Musik bis zum bis zu den Brautjungfern, sag ich mal. Wie habt ihr das gemacht?
Also es war so, dass wir eine Freundin haben, die leider dieses Jahr verstorben ist. Die hat eigentlich mit das schönste Hotel, was ich in meinem Leben gesehen habe, das Dorp Hotel. Da mache ich jetzt einfach mal Werbung für, weil es einfach wunderschön ist. Es ist Inhaber geführt und sie ist einfach seit Jahren eine Freundin von uns gewesen. Und irgendwann sagte ein Freund so, warum macht ihr das nicht eigentlich in Kapstadt? Und wenn ihr Gail fragt, ob ihr das Hotel haben könnt für dieses Wochenende, es ist gerade noch Corona-Zeit, dann macht ihr euch bestimmt irgendwie einen bestimmten Deal. Und so war erstmal das Grundkonzept geschaffen, ja, dass wir gedacht haben, okay, cool. Dann haben wir durch sie einen Wedding-Planner gefunden. Aber wirklich, wie man sich so einen Wedding-Planner vorstellt, Mitte 60, schwul, ganz schlechter Geschmack. Also einfach alles viel zu viel und die Kapstädter, da sehen ja auch die Villen in Camps Bay, sehen ja irgendwie aus, als würden die einem Russen-Oligarchen gehören, ja, also mit Marmorfliesen und
viel Gold.
Viel Gold.
Ja. Viel weiße Rose auch.
Ja. Viel weiße Rose, viel verspiegelt, viel Glas und vielleicht auch noch irgendwo ein Löwenkopf irgendwo, also schrecklich. Kein echter Löwe natürlich, sondern aus Porzellan oder Kristall.
Aus Gold.
So, aus Gold, genau. Naja. Und mit dem haben wir uns dann zusammengesetzt und haben ihm dann gesagt, wie wir uns das vorstellen. Das Problem war aber auch, dass er das 1:1 an Gail weitergeleitet hatte und die sich einfach nur gedacht hat, oh mein Gott, das wird einfach eine Abrissparty hier im Hotel. Das ist eigentlich hier kein Partyhotel. Und die hat uns dann, nachdem die ganzen Einladungen schon verschickt waren, das Hotel wieder abgesagt. Das war tatsächlich vor einem Jahr, ich habe hier wieder Promi Big Brother gemacht, mein Mann war gerade irgendwie im Urlaub und er rief mich an und sagte, hast du die E-Mail schon gesehen? Ich so, nee, ich bin gerade mitten in der Probe, welche E-Mail? Gail hat uns das Hotel abgesagt, die hat Angst, dass wir es abreißen mit unserer Partygesellschaft. Und dann mussten wir da wieder einen Skype-Call organisieren und mussten ihr dann sagen, hey, wir haben einfach nur mal gedacht, wie wir uns das wünschen würden. Und da fand eben sehr viel in diesem Hotel statt und sie hat dann einfach gesagt, wir können gerne irgendwie am Sonntag quasi den Katerbrunch da machen und sie macht ein tolles Buffet und sie organisiert und macht und tut. Aber vorher wäre es ihr halt recht, wenn das Hotel wirklich nur für die Gäste zum Schlafen da wäre. Die können dann natürlich auch, alle Gäste von außen können auch gerne kommen und es kann unser Ort sein. Aber wir sollen halt nicht Freitag und Samstag da irgendwie Party machen. So. Danach haben wir uns dann von diesem Wedding Planner getrennt, weil das einfach die Art und Weise, wie er das gemacht hat, es war einfach sehr, sehr uncool und ich brauche ja jemanden, auf den ich mich verlassen kann. Also eigentlich haben wir alles selber gemacht. Es musste so sein, dass wir alles selber machen und es war schon sehr anstrengend, aber ich muss auch sagen, wir waren jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, es dürfen aber nur die Blumen sein und es muss auch nur diese Art von Teller sein, sondern wir haben uns einfach Leute gesucht oder Orte gesucht, wo wir wissen, dass es gutes Essen gibt, dass wir uns auf die Leute verlassen können und dass es einfach insgesamt schön wird. Wir waren jetzt nicht so Bridezillas, die alles vorher abnehmen mussten.
Ja, und man muss sich dann auch ein Stück weit locker machen und auch Gast auf seiner eigenen Party werden. Weil das Schlimmste ist, wenn du bis zum Schluss da stehst und irgendwie den Orga-Zettel in der Hand hast mit so einer Kladde und irgendwelche Häkchen machst und versuchst, die Sachen zusammenzuhalten. Ich finde, man muss dann auch irgendwann, ich meine, kommt der dann mal immer noch mal, hat man sich verzählt, dann gibt es nicht genug Stühle, keine Ahnung und so. Dann muss man einfach, man muss dann nur einen haben, der dann, dass man dann nicht selber losläuft und in der Garage noch die Stühle sucht, sondern dass man dann dafür jemanden hat irgendwie.
So, und da muss ich jetzt nochmal sagen, wir haben dann eben über Freunde eine Schwäbin gefunden, die Steffi.
Ja.
Und die Steffi.
Und die hat die Stühle in der Garage nicht nur gesucht, sondern auch gefunden.
Die Steffi führt seit 18 Jahren ein kleines Inn in Kapstadt und die hat das alles zusätzlich noch gemacht. Also die hat da ihr kleines Hotel geführt und hat das alles für uns organisiert. Und die war aber einfach der absolute Hammer. Also die hat da gefeilscht und gemacht und getan und ist irgendwo hingefahren und wir mussten ja auch alle dann irgendwie in Bussen, wir haben ja auf dem Weingut geheiratet,
ja,
das musste ja alles organisiert werden und dann denkt die dran und sagt, das Hotel ist doch ganz oben auf dem Berg, wie soll denn da ein riesen Bus hochfahren? Das heißt, die musste dann noch kleine Busse organisieren, die dann vom Hotel zum großen Bus gefahren sind und so weiter und so weiter. Alles Sachen, an die man ja
ich
gar nicht
nur,
denkt.
Ich sag nur, ka-ching, ka-ching.
Ja, aber die hat...
Musst du viel arbeiten noch dieses Jahr, um die Kosten wieder einzutreiben?
Ja, ich muss noch viel arbeiten und die Sache ist ja auch einfach, sobald die hören, Europäer arbeitet beim Fernsehen, dann wird ja alles dreimal so teuer. Und da hat Steffi eben ganz klar gesagt, was, so viel wollt ihr für die Busse haben? Wir zahlen irgendwie ein Drittel. Also wir haben jetzt auch trotzdem faire Preise bezahlt. Gott, Barbara. Ja,
es gibt so viele, du, wirklich. Wir haben jetzt Anrufe. Wir haben bereits jetzt hier im Studio Anrufe. Russische Oligarchen haben sich gemeldet. Die fühlen sich ungerecht behandelt.
Der thailändische König und
der thailändische König hat sich gemeldet.
Ist gerade in der Leitung und würde mit dir sprechen wollen. Ganz ehrlich, wir haben dafür gesorgt, wirklich, dass sich alle richtig wohlfühlen. Und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du zu einer Hochzeit gehst und da dann irgendwie kleinkariert irgendwie alles bemessen ist, oder?
Ich war mal auf einer Hochzeit, die war im El Escorial in Madrid, also im Kaiserdom, ja. Mhm. Das war wirklich sowas von monströs und ich dachte mir, geil, wenn es jetzt schon mal so losgeht, dann wird das ja ein lustiger Abend. Da kam um 23:30 der Bus, dann gab es nichts mehr zu trinken und zu essen und dann wurden die Leute einfach offensiv wirklich wieder in die Busse getrieben und nach Hause gefahren. Da war ich kurz vor 12 im Hotel und dachte mir so, aber ich bin doch jetzt extra hierher gefahren. So, da denke ich noch mein Leben lang dran.
Ja, ich war auch schon auf dem Hochzeitswochenende am Tag der Hochzeit war auch alles quasi inkludiert und am zweiten Tag hieß es dann auf einmal, die Getränke würden wir dann übernehmen, aber der Rest, den zahlt ihr. Und das ist ja alles fein, auch ne, jeder wie er kann, aber dann würde ich halt den zweiten Tag erst gar nicht aufmachen.
Nee.
Das wäre mir dann irgendwie zu blöd.
Überhaupt ist immer toll, wenn erstmal einer aufsteht und erklärt, wer was bezahlt. So, weißt du, dass du dann schon mal. Also bis 23 Uhr übernehmen wir,
ja.
Ab 23 Uhr müsst ihr dann selber und so, als könnte man das hinterher noch auseinanderhalten irgendwie. Also, naja, sehr, ja. Sehr lustig.
Ist wie wenn du Traumschiff drehst und mit deinen Schauspielkollegen, die ja alle genauso gut verdienen wie du, dann abends essen gehst und die gucken dann, wer hatte das Steak und wer hatte die günstige Pasta. Und dann wird alles mit dem Taschenrechner ausklamüsert. Also, oh, das fand ich aber immer schon schrecklich.
Oh Gott. Aber du hast ja, ich habe gelesen, eine Buchhalterin, die sich um die Rechnung kümmert und die ruft dann ab und zu an und sagt, so Herr Schropp, jetzt muss man ein bisschen die Bremse reinhauen, oder?
Ja, oder die dann sagt, so die Steuervorzahlung, die müssen wir jetzt nochmal 2 Monate schieben, bis das Geld wieder drauf ist. Ich muss wirklich sagen, also dass ich Carola habe, meine Buchhalterin ist wirklich, das gönne ich mir schon seit sehr, sehr langer Zeit und ich bin so dankbar, weil ich früher immer samstags da saß und die ganzen Rechnungen und dann hier, das muss man noch irgendwie an die Krankenversicherung und dies und jenes und das macht die alles. Ich hoffe nur, dass sie noch lange mir erhalten bleibt. Ich habe sie letztens mal angerufen und habe gesagt, was passiert eigentlich, wenn du irgendwann mal tot umfällst? Ich habe ja, kein einziges Passwort mehr irgendwo abgelegt. Das hast ja alles du in deinen Goldschränken. Aber sie arbeitet ihre Tochter gerade ein. Also sie ist auch noch jung, aber ihre Tochter wird es dann wohl irgendwann mal übernehmen, ihr Business.
Aber du bist, glaube ich, jemand, der, du wirkst auf mich extrem sortiert. Also auch wenn du vielleicht kein Passwort mehr weißt, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass du über die Stränge schlägst.
Nee. Also ich gebe eigentlich am meisten Geld aus für Reisen und Essen gehen und bestellen, Lieferdienst. Also nicht bestellen im Sinne von, ich kaufe mir selten was. Und ich war jetzt, bin jetzt hier nach Köln gekommen und es war noch so mild und auf einmal wurde es so fröstelig und dann habe ich jemanden mit einer coolen Jacke auf der Straße gesehen und dachte, ach, ob ich mir die jetzt kaufen soll, aber ich habe ja so 4 Winterjacken zu Hause, eigentlich ist das Quatsch. Und Norman meinte so, jetzt kauf dir halt mal eine Winterjacke, mein Gott, also was soll denn das? Ich kaufe mir irgendwie selten was, weil irgendwie habe ich ja alles. Ist irgendwie alles gut. Ich habe kein teures Hobby. Ich habe mir irgendwann mal eine teure Uhr gekauft, aber auch nur, weil sie mir wirklich gefällt und weil ich Uhren wahnsinnig schwierig finde. Und das war's dann aber auch. Ich habe kein Auto. Ja.
Ja. Also sag mal, willst du uns ein bisschen was abgeben? Weil wir, Ich habe ein teures Auto, ich habe all diese Sachen, ich bräuchte ein bisschen was.
Bestimmt. Und das ist aber einfach so, weil man ja diese komischen Kredite hat, die ja dann über 30 Jahre laufen oder so. Ich habe immer noch eine Wohnung, die ich in Berlin abzahle. Ich habe ein Haus in Kapstadt, was ich noch abzahle. Jetzt habe ich mir ein Grundstück in Brandenburg gekauft, da muss ja auch noch irgendwas draufgestellt werden.
Oh Gott, das heißt, du bist jetzt kurz davor, Bauherr zu werden?
Eigentlich hätte ich gerne...
Fertighaus? Tiny Home?
Ja, ein Fertighaus wäre auch schön, aber ich muss sagen, alle Fertighäuser, die ich irgendwie ergoogle, die gibt es dann immer nur im Ausland. So in Australien.
Schweden. Wahnsinn. Schwedenhaus gibt's tolle. Ja, tolle Schwedenhäuser, aber es sieht dann hinterher innen drin, ich glaube, du musst dann doch jemanden reinschicken, der dann da nochmal eigene Bretter reinnagelt.
Ja.
Sonst schaut's echt brutal aus.
Ich fand eigentlich so ein Tiny House super schön. Das habe ich von außen gesehen. Dann haben das Freunde gekauft und dann komme ich da rein und denke ich, boah, das ist ja irgendwie alles Plastik. Das sieht schlimm aus. Das will ich dann irgendwie auch nicht, aber in meiner Idee hätten wir so ein Tiny House mit, was weiß ich, 60 Quadratmetern, mehr muss es gar nicht sein, dann noch ein Gäste-Tiny House mit 25 Quadratmetern und vielleicht noch so ein kleines Saunahäuschen, das fände ich schön.
So, jetzt in meiner Fantasie ist es so, dass du 10 Männer kennst, die sehr gut gebaut sind und die am Wochenende mit nacktem Oberkörper dir sowas einfach dahinstellen. Und zwar, indem sie es selber bauen. Weil es gibt ja Menschen, die können Häuser bauen und die sollen dir da einfach ein Holzhaus hinstellen.
Ja, ich glaube, der Norman würde das selber gerne machen, aber Norman ist halt auch so jemand, der nimmt sich manchmal gerne so Projekte am Wochenende vor und dann sagt er, heute renoviere ich mein Wohnzimmer oder sowas.
Mhm, ja, ist klar.
So, das ist auch dann der Moment, wo
er dann ist aber so, wenn er keinen Parkplatz findet vom Bauhaus, dann sagt er sich, ja, okay, gut, ich mach's nächste Woche.
Nee, der steht dann morgens um 7 auf, das ist dann auch wieder das Wochenende, was wir separat verbringen und dann rufe ich den um 1 Uhr an und dann war der schon 5-mal im Baumarkt, weil er immer irgendwas vergessen hat und dann kann der auch nicht richtig rechnen, dann ist wieder alles schief und am Ende sieht's wirklich aus, als hätte er das mit einem Do-it-yourself-YouTube-Video dahin gebastelt. Und dann ist, ja, er frustriert. Dann denke ich mir, mein Gott, dann lass es doch
gleich. Du musst ihn wieder aufbauen. Es ist doch fürchterlich. Es ist doch ein Kreislauf.
Teufelskreis, ja.
Ja, aber kannst du denn ein Haus bauen?
Nee.
Kannst du denn an alles denken und gut rechnen?
Nee, kann ich nicht. Ich kann nicht mehr rechnen. Ich kann vor allem nicht mehr rechnen, seit ich mit diesem Mann zusammen bin, weil er mir mal einredet, dass ich nicht rechnen kann. Mittlerweile kann ich noch nicht mehr 38 plus 4 zusammenzählen, ohne an mir zu zweifeln. Und ich war auch noch nie gut im Handwerken. Das kann ich auch einfach nicht. Ist doch auch okay zu wissen, was man nicht kann.
Aber da musst du aufpassen mit dem Rechnen, dass der dich da so, das ist ein Labeling, was da stattfindet. Das sehe ich doch von außen sofort. Das ist eine Mischung aus Labeling und Mobbing. Ja. Und wenn man jemanden, das haben nämlich wirklich Forschungen ergeben, die ganze Zeit sagt, du kannst kein Mathe, dann ist der wirklich deutlich schlechter, als er eigentlich wäre.
Ist es gut, dass du das sagst? Ich werde ihm diesen Part rausklippen und werde ihm den nochmal schicken, weil ich rede mir das nicht ein. Es ist mittlerweile so, dass ich wirklich noch schlechter rechnen kann als vor dieser Beziehung, weil er mir immer einredet, ich kann nicht rechnen. Es ist wirklich so. Das ist ganz schlimm.
Da empfehle ich Kinder, die jetzt wieder in die Grundschule gehen, dann lernst du wieder das halbschriftliche Dividieren und so, bei mir geht's schon los, dass ich immer leicht Gänsehaut habe, wenn sich alles ums Thema Mathe dreht. Aber du kannst, wenn du jetzt nochmal unvoreingenommen an die Sache rangehst, sage ich dir, kannst du nochmal ganz anders verstehen. Und ich finde Mathe nicht mehr so schlimm wie früher.
Es gibt doch bestimmt auch so Mathe-Apps, oder? Also ich meine, man kann ja Fremdsprachen lernen. Gibt es nicht auch so Mathe-Apps, wo man nochmal so rechnen lernt?
Na klar, es gibt alles. Es gibt vor allem den Lehrer Schmidt, der alles erklärt oder den Lehrer irgendwas, keine Ahnung. Aber vor allem ist es auch so, wenn man sich jetzt einfach mal mit leerem Kopf dahinsetzt und das einfach nur die Logik auf sich wirken lässt, ist manches erdrückend einfach, ehrlich gesagt.
Also meinst 38 plus 4, einfach 39, 40, auch mit Fingern? Ja,
das heißt geschicktes Rechnen. Das heißt, du zählst immer erst plus 2, machst die Zehner voll, 40, dann bleiben 2 übrig und die legst du dann noch oben drauf. Das geht auch bei großen Zahlen. Du hast ja sehr viel mit großen Zahlen zu tun, nehme ich an.
Dankeschön, Barbara. Aber ist es nicht schwierig, als Elternteil sich irgendwann dann wieder in irgendwelche Sachen reinzufuchsen, die man vor 30 Jahren mal gelernt hat und auch da einfach schon keinen Bock drauf hatte?
Naja, vor allem, weil einem, sag ich mal, bei einer bestimmten Art von Kind total klar wird, ich mache hier zum zweiten Mal mein Abitur. Also, weil du musst alles mitlernen. Weil wenn du es nicht mitlernst sozusagen und nicht auf der Höhe bleibst, dann kannst du ja nicht abfragen, dann kannst du nicht gemeinsam lernen irgendwie. So, das heißt, ich lerne jetzt alles nochmal neu. Ich lese auch alle Bücher nochmal, die in der Schule lesen, aber muss ich auch nochmal mitlesen.
Also auch stresst mich, aber irgendwie finde ich das schon spannend, dass man sich das alles nochmal so auffrischt.
Ich fange gerade wieder an mit Chemie und muss sagen, das ist echt interessant. Also jetzt verstehe ich das alles viel besser als früher.
Ja, das glaube ich eben auch. Viele Sachen würden jetzt viel mehr Sinn machen als damals.
Ja, jetzt haben wir die innere Reife, sage ich dir. Aber du, kaum hat man das verstanden, sage ich mal, geht's schon wieder bergab. Du kannst, dann kann man schon wieder anfangen, sich den Platz im Seniorenheim zu sichern, sage ich dir.
Ich finde mittlerweile schwierig, dass die Augen schlechter werden. Das merke ich jetzt einfach auch, obwohl ich mich habe lasern lassen für irgendwas. Also das fängt jetzt auch an. Dann denke ich mir, was passiert denn, wenn man sich irgendwann nicht mehr so wirklich gut Sachen merken kann? Weil wir müssen uns ja auch immer Sachen merken als Moderatoren. Mhm.
Innen. Aber schau, der Gottschalk arbeitet da seit 20 Jahren sehr, sehr erfolgreich mit.
Dazu sage ich jetzt nichts. Aber ja, der hat ja auch Tafelhalter, die ihm dann die Tafeln hochheben.
Ich sag dir jetzt mal, bei mir ist es wirklich so, ich hatte ja mal angefangen bei Schriftgröße 10, sage ich mal. Dann war ich bei 12, jetzt bin ich, glaube ich, bei 14. Ich bin kurz vor der 16, weil ich natürlich auf keinen Fall eine Brille aufsetzen möchte. Aber wenn mir mein Autor schreibt, sagt er 14 oder 16, sage ich, nee, mach mal lieber 16 und so. Weißt du, dass ich so auf einen Blick, wenn ich auf die Karte gucke, dass ich das gleich alles sehe.
Ja, aber früher hatte man 10 Moderationskarten und jetzt hat man 50 wegen dieser Größe der Schrift. Ja.
Ach, das ist schön. Aber warum sollte es dir auch anders gehen, tatsächlich? Siehst du?
Eben. Wir sitzen alle im gleichen Boot.
Wir sind alle im gleichen Boot. Jochen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich entlasse dich jetzt zurück mit deiner schönen Glühweintasse mit dem Harlekin drauf.
Ach, toll.
Mach dir einen schönen Tag. Und es war wahnsinnig, wahnsinnig schön mit dir.
Immer schön, wenn wir uns sehen, Barbara, oder miteinander sprechen. Kann ich nur zurückgeben.
Viel Spaß in Südafrika.
Dankeschön. Und dir, wo auch immer du sein wirst.
Tschüss.
Tschüssi.
Ach, wie schön. Ich bin wirklich, ich bin ihm ein Stückchen noch mal näher gekommen, als ich ohnehin schon war.
Vielleicht gucke ich jetzt beim nächsten Mal sogar Promi Big Brother. Vielleicht, vielleicht.
So weit wollen wir jetzt aber noch nicht gehen. Wie auch immer, toll, dass er da war. Und ihr habt natürlich die Möglichkeit, noch mehr von diesen großartigen Gesprächen zu hören. Ich lobe gar nicht mich, sondern natürlich durchwegs unsere Gesprächspartner.
Ja, lobe dich auch ein bisschen.
Ja, weil davon gibt's nämlich wirklich, also für jeden ist was dabei. Männer, Frauen, Sänger, Schauspieler, Sportler. Wir haben sie alle gehabt. Über 200 Podcasts gibt es schon in dieser Reihe und es werden wöchentlich mehr. Ja, in der nächsten Woche eine neue Ausgabe. Wir freuen uns bis dahin. Alles Gute.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio App und im Web. Barbaradio.de